Guten Morgen, liebe Geschwister. Ich freue mich, dass ihr alle schon da seid, denn wir machen heute genau umgekehrt wie letztes Mal ein Sandwich aus dem Gottesdienst. Letztes Mal gab es zwei Zeiten für die Gemeinde einzugreifen, mitzudiskutieren, nachzudenken, und die Käsescheibe war dazwischen. Und heute wird es umgekehrt sein. Ich werde den ersten Predigtteil jetzt halten und dann kommt das Käsestück, das seid ihr, und danach kommt die zweite Brotscheibe und dann sind wir mit dem Gottesdienst durch. Er hieß Alexander, der Junge unserer Putzfrau. Sie brachte ihn mit, wenn sie tagsüber keine Betreuung für ihn hatte. Als Teenager machte er mir Angst. Er rief: "Ich schmeiß dich über den Jordan." Da war jemand, der wild gestikulierte und immer wieder diesen einen Satz herausschleuderte: "Ich schmeiß dich über den Jordan." Irgendwie gespenstisch. Denn er meinte offensichtlich niemanden konkret. Das wurde mir rasch bewusst. Oder meinte er damit vielleicht alle, die ihm in die Quere kommen könnten? Oder war er nur von allen guten Geistern verlassen? Redete er mit unreinen Geistern, die ihn quälten? Das war alles bei uns zu Hause am Rehwinkel. Jesus prophezeite: "In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden." Diesen Satz kannte ich damals noch nicht, oder ich hatte ihn mal gehört, aber in der Situation hatte ich doch Angst. Wir haben bisweilen alle einmal Angst vor dem Unbekannten. Auch Mose war kein ganz normaler Mensch. Er ging mit Dingen um, die vielen Menschen nicht geheuer waren. Als die sich ein goldenes Kalb machen wollten, sagten sie zu Aaron: "Auf, mache uns Götter, die vor uns hergehen. Wir wissen nicht, was diesem Mann Mose widerfahren ist, der uns aus Ägyptenland geführt hat." Sie wollten ein sichtbares Symbol der Anbetung. Und sie hatten offensichtlich auch nicht vergessen, wie Mose sie aus Ägypten geführt hatte. Die Wolken- und Feuersäule war ja wirklich sichtbar. Tag und Nacht. Und sie begleitete das ganze Volk durchs Meer. Und das Meer begrub dann die Verfolger. Aber wie sollten sie sich dazu ins Verhältnis setzen? Es waren große Naturgewalten im Spiel, erst recht bei der Verkündigung des Gesetzes, als der ganze Berg brannte. Und nicht nur ein einzelner Dornbusch irgendwo in der Wüste. Wir wissen, es war derselbe Ort, wo der Dornbusch brannte und wo später der Berg brannte. Gott hat Mose das zugesagt. Aber war Moses nicht im Vorteil? Hatte er nicht mehr Zeit für die Annäherung? Mose wunderte sich, als er einen Dornbusch entdeckte, der brannte, aber nicht verbrannte. Und er hörte eine Stimme. Aber brannte später bei der Verkündigung des Gesetzes nicht sogar ein ganzer Berg? Was war da alles los? Was hörte das Volk am Sinai? Hörten die Menschen überhaupt richtig zu während des großen Spektakels? Waren sie nicht viel zu abgelenkt? Wir benutzen heute oft eine Kamera, um spektakuläre Ereignisse festzuhalten. Wir sind fasziniert, etwa von den Lavaströmen auf La Palma am Cumbre Vieja, und funktionieren unsere Augen nicht auch wie kleine Kameras, die uns mit ihren 100 Millionen Sehzellen ein inneres Bild von der Welt ermöglichen? Oder nehmen wir ein anderes Beispiel aus unserer Lebenswelt. Männer, sagt man, wenn es um die Liebe zwischen den Geschlechtern geht, Männer seien mehr von ihren Augen getrieben. Sie ließen sich vor allem von der Schönheit einer Frau bezaubern. Frauen seien dagegen beziehungsorientierter und merkten sich genau, was sie von ihrem Partner zu hören bekommen. Sind Frauen vielleicht die besseren Gläubigen, weil sie hören und zu Herzen nehmen, was die Männer nur vor Augen haben? Oder ist es nicht doch ein bisschen komplizierter? Wir unterscheiden oft die Innenperspektive einer Sache von deren Außenperspektive. Manchmal ist auch von Introspektion, also von der Innensicht, die Rede. Das Innen sei nur mir zugänglich und das Außen könne ja jeder sehen. Wie kommt es zu diesen Unterschieden? Und wer war dieser Mensch Mose? In der Apostelgeschichte heißt es, er sei ein in aller Weisheit der Ägypter gelehrter, mächtiger Mann in Worten und Werken. So in Apostelgeschichte 7, Vers 22. Paulus sagt im 2. Korinther, und das sollten wir mal aufschlagen, im 2. Korinther Kapitel 4, wer eine Bibel dabei hat, möge das mit mir aufschlagen. In 2. Korinther Kapitel 4, in den Versen 16 bis 18, heißt es, wir werden nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, ist zeitlich, aber was unsichtbar ist, das ist ewig. Halten wir hier schon einmal fest, der innere Sinn hat etwas mit der Zeit zu tun. Das Äußere vergeht, aber das Ewige bleibt. Das Äußere ist sichtbar und zeitlich begrenzt, aber wir, die wir glauben können, werden von Tag zu Tag erneuert. Ein kluger Zeitgenosse meinte einmal, wenn man zur Welt kommt, macht man die Erfahrung, dass man sich an den Dingen stößt. Ich würde sagen, zuerst ist es der Geburtskanal und dann bei den ersten Gehversuchen vielleicht ein Stuhl oder was anderes. Und schließlich sind es Erlebnisse wie die mit Alexander. Diese Art von Erlebnissen hören zwar nicht auf, auch Erwachsene stolpern mal, aber sie werden gewissermaßen weniger. Wir sammeln Erfahrungen und lassen uns nicht mehr so leicht aus dem Gleichgewicht bringen, wie ich damals, als ich Alexander in unserem Haus schreien hörte. Ich schmeiß dich über den Jordan. Aber es gibt auch eine Zeit davor. Nächste Folie bitte. Denn derselbe Philosoph bemerkte auch, und diese Aussage von seinem Vortrag vor über 30 Jahren ist mir im Gedächtnis geblieben, man hört sich in die Welt ein, bevor man sie mit den Augen entdeckt. Man wird auf die Welt gestimmt wie ein neuer Flügel. Der Satz scheint zu besagen, dass Ich-Bewusstsein des Menschen wird schon sehr früh trainiert, und zwar durchs Hören. Aber wie geht das vor sich? Dieser Flügel hier ist zwar nicht neu, aber ein magischer Kasten ist dieses Ding allemal. Wie das menschliche Bewusstsein im Übrigen auch. In einem Bildband aus den 1960er Jahren, den ich kürzlich aus einem öffentlichen Bücherschrank, ihr wisst, diese Glaskästen, gezogen habe, wurde unser Nervensystem anhand des Auftritts eines Pianisten erläutert. Bunte Linien auf den Tasten und auch darüber hinaus rot und gelb. Kürzlich staunte ich, als Louis, der 10-jährige Neffe von Eva Paul, diesem Instrument Töne entlocken konnte, wo ich dachte, das kann doch kein 10-Jähriger. Doch, er hatte gut geübt und wollte an einem Meisterkurs in München teilnehmen. Nun ja, auch mein Zwillingsbruder studierte damals vor 28 Jahren das Pianoforte. Mir leuchtete das Bild vom Flügel sofort ein. Warum? Das Bewusstsein wurde in meinem Studium oft als Black Box bezeichnet. Aber schauen wir nochmal genauer hin, wann die einzelnen Sinnesorgane in der embryonalen Entwicklung einsetzen. Ich habe hier eine kleine Übersicht. Hunde werden taub und blind geboren. Die beiden höheren Sinne und auch der Geruchssinn sind zunächst mal minimiert. Sie tasten sich an die Zitzen der Mutter heran. Erst nach 10 bis 14 Tagen beginnen das Sehen und Gehör. Sie wären sonst vielleicht zu schnell abgelenkt und könnten weglaufen. Ich weiß es nicht so genau. Aber beim Menschen ist es etwas anders. Neugeborene können schon hell und dunkel unterscheiden. In den ersten 12 Monaten nach der Geburt wird das Auge fast vollständig ausgebildet. Und in den ersten 4 Jahren auch der Ort des schärfsten Sehens. Also es dauert etwas. Ihr seht hier, bei der Zahl 40 findet die Geburt statt und endet das Diagramm. Aber unser Hörsinn wird schon viel früher geschärft und besticht durch seine Differenziertheit. Laut Schätzungen kann das Gehör etwa 340.000 unterschiedliche Töne erkennen und wird bereits vor der Geburt so ausgebildet, dass der menschliche Embryo die Stimme der Mutter deutlich wahrnehmen kann. Eine Woche nach der Befruchtung der weiblichen Eizelle können mithilfe eines Mikroskopes schon kleine Ansätze der Ohren am Embryo festgestellt werden. Und in der 22. Schwangerschaftswoche, also hier ist es etwas später angesetzt, aber ich habe mich überzeugen lassen, dass es bereits in der 22. Schwangerschaftswoche soweit ist, dass unser Hörsinn vollständig funktioniert. Er nimmt Töne auf und unterscheidet Stimmen, und später kann ein Mensch, ich denke ein erwachsener Mensch, aber auch Kinder, bis zu 20 einzelne akustische Signale pro Sekunde unterscheiden. Ihr könnt das beim BR-Wissen auch nachlesen. Aber für uns Menschen ist doch die Koordination von Auge und Hand später die kulturell grundlegendste kognitive Fähigkeit im Alltag. Insbesondere in der Entwicklung von Kindern und für den schulischen Erfolg ist das von großer Wichtigkeit. So können wir die Dinge im wahrsten Sinne des Wortes begreifen. Es fängt mit dem Essen und mit dem Spielen an, aber später Beim Erlernen des Schreibens oder eines Musikinstrumentes wird angenommen, dass dies die manuellen und die kognitiven Fähigkeiten noch einmal erheblich unterstützt und erweitert. Ich habe gerade eine Bachelorarbeit noch im Internet entdeckt, wo dann gesagt wird, aber es ist noch komplizierter. Das müssen wir jetzt mal auf sich beruhen lassen. Denn jeder im Leben lernt diese Koordination. Bis heute machen sich Lerntheorien zunutze, dass diese manuellen Fähigkeiten und die Gehirnentwicklung eng verknüpft sind. Schließlich ist im Erwachsenenleben diese Fähigkeit der Koordination bei zahlreichen alltäglichen Aktivitäten unabdingbar, neben dem Schreiben zum Beispiel auch beim Steuern eines Fahrzeugs, der Arbeit an einem Computerbildschirm oder bloß dem Öffnen einer Tür mit einem Schlüssel. Blinde Menschen zeigen uns jedoch, dass eine Lokalisierung der eigenen Position im Raum allein durchs Hören ebenfalls gelingt. Das Tastsinnsystem ist aber noch etwas grundlegender für die Positions- und Lagebestimmung im Raum. Man nennt diese Position Propriozeption, weil es geht darum, in welcher Richtung bin ich gelegen und bin ich in der richtigen Richtung. Und ihr seht, das Tastsinnsystem beginnt schon in der 5. Schwangerschaftswoche zu arbeiten. Also es ist der früheste Sinn. Ich habe als Jugendlicher öfters damit experimentiert, wie ich in der Dunkelheit manche Strecke im Elternhaus laufen kann ohne Licht, bis ich eine mittelschwere Katastrophe erlebte. Meine Gitarre stand im Weg und ich hatte das vergessen. Und ich war nicht mehr so jung, ich war völlig bestürzt. Mein Bruder musste dann diese klaffende Gitarre in Bubenreuth reparieren und ich weiß noch, dass er seinem Meister eine Flasche Schnaps dafür gekauft hat. Und er hat es mir umsonst gemacht. Also er hat unter der Anleitung von diesem Meister, und die Gitarre spiele ich heute noch, wenn man genau hinguckt, sieht man, sie war wirklich, das Maul war, wo der Hals ist, bis in den Zagenrund aufgerissen. Und ich höre den Sound heute noch. Es war sehr sonor und ich dachte mir, nein. Vor dem Gehör kommt noch der Tastsinn. Bereits in der 10. Schwangerschaftswoche kann ein Fötus sich in das eigene Gesicht fassen. Die meisten Rezeptoren für die Berührung befinden sich zunächst im Bereich der Lippen. Damit er schon 5 Wochen später mit dem Daumenlutschen beginnen kann, so trainiert der Säugling dann den Ernstfall nach der Geburt. Als Sehende wissen wir alle, dass der Tastsinn visuelle Gegebenheiten ganz anders skaliert als das Auge. Was ein Finger ertastet, ist wesentlich kleiner, als es das Auge auf Anhieb erkennt. Unsere Augen können dagegen rund 150 Farbtöne aus dem Spektrum des sichtbaren Lichts unterscheiden und zu einer 500.000 Farbwerte kombinieren. Ihr wisst das, morgens am Kleiderschrank bei richtiger Beleuchtung zu nutzen. Im Prinzip hat es bereits George Berkeley, Bischof Berkeley, gewusst. Der Bischof gab 1709 den Versuch einer neuen Theorie der Gesichtswahrnehmung heraus. Er bezog sich auf das Problem von William Molyneux, welcher die Koordination von Sehen und Tasten zum Ausgang genommen hat. Ein Blindgeborener, meinte er, würde nach dem Erwerb der Sehtüchtigkeit ohne vorheriges Tasten nicht zwischen einem Würfel und einer Kugel unterscheiden können. Ich denke immer, wenn Jesus jemanden geheilt hat von seiner Blindheit, wie konnte er sich so schnell orientieren? Berkeley argumentierte gegen die Anhänger von Descartes, dass die Auffassung und Einschätzung von Entfernungen durch das Auge nicht angeboren ist, sondern erlernt würde. Das Tasten komme zuerst. Daraus zog er weitreichende erkenntnistheoretische Schlussfolgerungen. Wir nennen das Idealismus in der Philosophie. Das erwachsene Auge wiegt nur 7 bis 8 Gramm, aber ungefähr 60% unserer Großhirnrinde beschäftigen sich mit der Interpretation des Gesehenen. Manche schätzen sogar 80% beschäftigen das Hirn, beziehungsweise Großhirn, den Kortex vorne. In einem Buch über Hunde las ich erst kürzlich, bei der Reifung der befruchteten Eizelle und der Entwicklung des Embryos entsteht das Gehirn aus einer Ausstülpung der Augenanlagen. Und wenn man genauer in das Hirn hineinschaut und betrachtet, welche Gehirnbereiche nun maßgeblich das individuelle Verhalten eines Tieres oder eines Menschen steuern, kommt man zu den Bereichen, die sehr eng mit den Strukturen für die Verarbeitung von Gerüchen vernetzt sind. Soweit dieses Buch über Welpen. Sie sprechen aber auch von Menschen. Das haben wir mit den Tieren gemeinsam. Unser Hirn gleicht die Impulse aus den Sehnerven fortwährend mit Erinnerungen, Erfahrungen und Erwartungen ab. Ja, wir konstruieren Modelle der Realität genauso, wie wir uns Landkarten machen, anhand derer wir uns die uns umgebende Wirklichkeit im Vorgriff beschreiben. Der Streit in der Philosophie tobte seit jeher darum, wie viel von meiner subjektiven Konstruktion in diese objektive Beschreibung der Umgebung oder eines Gegenstands einfließt. Aber die klassische Philosophie hatte noch ein zu einfaches Bild der Zusammenhänge beim Erkennen. Lange führte der Geruchssinn in der Forschung ein Schattendasein. Dabei wird auch der Geruchssinn beim menschlichen Embryo deutlich früher ausgeprägt als das Sehen. Ihr seht das hier ungefähr in der Mitte. Der Geschmack und der Geruch kurz vor der 20. Schwangerschaftswoche. Ab der 26. Schwangerschaftswoche zeigen sich beim Embryon, dass die Gehirnstrukturen für den Geruch vollständig ausgebildet sind. Jeder von uns hat rund 30 Millionen spezialisierte Nervenzellen am Dach der Nasenhöhle. Wir hatten schon festgestellt, dass auch das Hören in der menschlichen Entwicklung dem Sehen zuvorkommt und wissen jetzt auch, dass das für den Geruch und für die Tastwahrnehmung ebenfalls gilt. Denn Hören und Tasten bauen aufeinander auf. Die Hör- und die Tastwahrnehmung geschieht nämlich durch winzige Härchen, die für die, und jetzt kommt es wieder, Propriozeption, also für die Lage im Fruchtwasser zuständig sind. Die sind nur 5 bis 7 Millimeter lang und heißen Lanugo-Härchen. Und der Mensch ist erstmal im Fruchtwasser voll behaart. Früher dachte man, das sei evolutionär aus Vorform. Heute weiß man, in der 33. Schwangerschaftswoche verschwinden diese Härchen außer in unseren Ohren. Und es sind dieselben Härchen, diese kleinen Härchen, weil das Ohr in einer Flüssigkeit hört. Und durch die Stöße, die von außen Druck ausüben auf diese Schnecke, die Cochlea, kann das Corti-Organ mit 3000 feinen Härchen erst hören. Das ist das Innenohr. Im Mutterleib hören wir bereits von der 22. bis zur 24. Schwangerschaftswoche allerlei. Wir können die Stimme von Vater und Mutter unterscheiden, den Rhythmus einer Musik oder von anderen markanten Geräuschen wahrnehmen. Ja, wir kommen zuerst hörend zur Welt, bevor wir überhaupt etwas sehen, weil das ist ja der höhere Sinn, der auf Entfernung wirkt, anders als der Tastsinn. Wegen der engen Kopplung zwischen Tastsinn und Gehör kann uns Musik oder eine schöne Stimmlage, buchstäblich unter die Haut gehen. Und heute erkenne ich schon, wie am Ende des Lebens alles rückwärts abgewickelt wird. Spätestens ab dem 50. Lebensjahr brauchen die meisten Menschen eine Brille. 60-Jährige, also ich, benötige für dieselbe Sehleistung 4-mal so viel Licht wie 20-Jährige. Wenn der Gesichtssinn abnimmt, wird das sich vortastend wieder wichtiger. Ich habe das schon geübt. Im Alter bleibt uns das Riechen. Menschen besitzen etwa 800 Geruchsrezeptor-Gene im Genom, aber die Hälfte davon sind bei uns inzwischen oder erst einmal abgeschaltet. Das ist noch nicht so ganz klar, warum so viele. Allein in der Nase befinden sich 270 bis 300 von diesen Geruchsrezeptor-Genen. Gerüche beeinflussen uns stärker, als uns bewusst ist. Sie haben ungeheuren Einfluss auf Erinnerung, auf Gefühle und nicht nur bei der Auswahl von geeigneter Nahrung oder von Partnern, die passen sollen. Wir müssen uns riechen können. Junge Menschen reagieren dabei auf Düfte, die ihre Mutter bereits bei ihnen in der Schwangerschaft abgespeichert haben. Aber bleiben wir beim Gesichtssinn. Für alte Leute ist der schnelle, rücksichtslose Verkehr ein Problem und viele Menschen sehen nicht ein, dass das auch umgekehrt gilt. Mein Schwiegeronkel Konrad wollte auch mit 89 Jahren den Führerschein nicht abgeben. Aber er war klug. Er fuhr daher in seinen letzten 2 Lebensjahren nur noch den Weg auf seinem Grundstück von der Garage bis zum Gartentor und zurück. ...25 Meter. Mit 91 zog er dann von seinem Haus in ein Altersheim und sagt, warum habe ich das nicht schon früher gemacht? Und dort starb er dann. Und schließlich nimmt auch unser Gehör allmählich ab, denn Simultangeräusche machen uns das Altern zunehmend beschwerlich. Und ein Stimmengewirr kann sogar bedrohlich werden, wenn sie der Kontrolle entgleitet. Wir hören mit dem rechten Ohr überraschenderweise besser als mit dem linken, weil die Zentren für die Sprache und für das Erinnerungsvermögen in der linken Gehirnhälfte untergebracht sind. Und das Gehirn ist kreuzweise vernetzt. Was tun, wenn die Zeit naht, da wir über den Jordan gehen müssen? Ich las erst kürzlich in einem SZ-Magazin einen wütenden Brief an die lieben jungen Leute. Die Autorin Susanne Schneider ging alle Klischees durch, die junge Leute so über das Alter verbreiten, Sonnenstrahlen auf dem Balkon genießen, bei vollem Bewusstsein über den eigenen Tod verfügen, Enkelkinder aufwachsen sehen. Oder die Alters-WG auf Ibiza. Mitten in der wütenden Abrechnung mit ihrer Hilflosigkeit angesichts des zu erwartenden Autonomieverlustes fiel der Satz, wäre ich wenigstens gläubig, dann könnte ich mich ruhig gebettet fühlen, getragen von dem Gedanken an etwas Neues, Größeres nach meinem Tod. Aber so? Vielleicht ist dieser Satz auch ein Klischee. Über den Jordan zu gehen bedeutete aber für meine Generation immer, du musst einmal sterben. Die Landnahme, von der in Buch Deuteronomium die Rede ist, ist kein bloß natürlicher Prozess, der mit dem Tod beiläufig abgeschlossen wäre. Mose stirbt um der jungen Generation seine Erfahrungen mitzugeben. Das ist mit Teil des Bildes. Ich habe meiner Frau mal den Song Nix mit Nimmer von Georg Ringsgewandl vorgespielt. Nach anfänglicher Skepsis war sie von dessen Botschaft begeistert. Du kannst nichts mitnehmen. Das Original von Bob Dylan hieß noch Gotta Serve Somebody. Du musst jemandem dienen. Du musst dich vorher entscheiden, wem. Beide Songs trafen den Nerv der Zeit und ihrer Kultur. Aber ihre Botschaft allein hilft noch nicht entscheidend weiter. Das eine war das Remake des anderen, eingedeutscht, 10 Jahre später, und es schlug ein in die Charts. Es braucht eine aktive Haltung der Erwartung, wie sie Moses als Zeitzeuge für die nachkommende Generation weitergegeben hat. Er gab Weisungen mit auf den Weg, bevor er selbst davon musste, ohne das Land zu betreten. Wir werden ja nicht über den Jordan geworfen oder gar geschmissen. Wir gehen über den Jordan, wie die Bibel sagt. Bis heute ist der Vorgang der Landnahme für uns ein historisches Vorbild für die Erlösung. Die Teilhabe am ewigen Leben wurde so im hebräischen Denken ursprünglich mit Landbesitz verbunden. Und außerdem sehen wir, dass es trotz der Bindung an den Gehorsam ein Geschenk bleibt, dieses neue Land. Alexander hat daraus einen Kraftakt gemacht. Aber er wusste wohl damals auch nicht, wovon bei Moses ursprünglich die Rede war. Denn jeder Gehorsam kommt ursprünglich vom Hören. Das war der erste Teil. Ein Wort zum Schluss. Es wird etwas kürzer sein als der Beginn, etwas. Also, wie weit geht Gottes Autorität über sein Volk? Und wozu erinnern wir uns seiner Gebote? Welchen Gehorsam, welche Treue schulden wir ihm? Wozu wurde Israel erwählt? Zur Landnahme oder dazu, ein Segen für andere zu sein? Ist aber das Versprechen nicht bloß imaginär oder gar eine Chimäre, dass beide Bundespartner einander geben? Was wirkt er in uns? Worin besteht der Zusammenhang zwischen unserer Treue und seiner Treue? Ist er uns den Lohn und Israel das Land am Ende gar schuldig? Können wir ihm auch noch kindlich anhängen oder anhangen, wie es früher hieß, wenn er uns etwas verweigert oder auch nur aufschiebt, weil er es besser weiß? Das waren so Fragen, die wir jetzt besprochen haben. Im ersten Teil der Predigt hatten wir über die Differenz von Gehör und Gesichtssinn in der menschlichen Entwicklung nachgedacht. Bevor wir jetzt aber zu Schlussfolgerungen kommen, was unser Hören und unser Sehen mit dem Gott der Bibel zu tun hat, möchte ich noch etwas mehr zu diesem Unterschied in der Wahrnehmung aus der allgemeinen Religionsgeschichte vortragen. Hier geht es eher um kulturelle Muster. Im griechischen Denken ist der Gesichtssinn überwertig. Die Griechen waren immer ein Volk von Seefahrern. Sie nahmen seit dem 8. vorchristlichen Jahrhundert aktiv am Handelsverkehr teil und gründeten Kolonien. Ihre wagemutigste Anstrengung war die militärisch erfolgreiche Seefahrt. In der Schlacht von Salamis besiegten sie 480 vor Christus die Perser, und damit begann dann ihre weltpolitische Bedeutung. Die Seefahrten setzten neben der Beobachtung der Sterne
auch eine mathematische Beherrschung geometrischer Formen voraus. Die öffentliche Vermessung der Welt durch philosophische Vernunft in Griechenland gipfelte in der Theoria der göttlichen, der sogenannten göttlichen Schau, ein Ideal. Im Kern war die griechische Religion eigentlich Kosmologie, also Natur- und Himmelskunde vermischt mit viel allzu menschlichem Gebaren. In den mythologischen Erzählungen der Griechen wurde daraus sagenhaftes Wissen von den Göttern, aber auch über die Götter. Da wurden Geschichten erzählt, wie die so handeln. Aber die griechischen Philosophen dagegen versprachen, durch Beweise das Unsichtbare sichtbar zu machen. Für Aristoteles war Gott der unbewegte Beweger, der alles in Bewegung gebracht hat. Daher gebrauchen wir für seine metaphysischen Überlegungen auch manchmal das lateinische Wort Spekulation. Ein Spekulum war schon in römischer Zeit ein medizinisches Gerät, ein Spiegel, mit dem man zur Diagnose um die Ecke schauen konnte. Die Neugierde der Griechen war sprichwörtlich. Thales von Milet wurde von seiner thrakischen Magd ausgelacht, als er bei der Beobachtung von Himmelsphänomenen in einen Brunnen fiel. Ein althistorischer Lehrer sagte einmal, dass hinter dem Bogen des Odysseus der Kopf des Pharao hervorschaue. Die Griechen wollten die Ägypter und deren Kosmologie mit Hilfe von Logik und Metaphysik und auch Beobachtung überflügeln. Bei den Griechen verfestigte sich das Bewusstsein der eigenen kulturellen Überlegenheit erst nach dem Höhepunkt der eigentlichen Entwicklung. In römischer Zeit, als Paulus dann auf dem Areopag einen Besuch abstattete, trösteten sie sich bereits über ihre zunehmende Machtlosigkeit mit der Vorstellung hinweg, das Wesen der Vernunft und Wissenschaft, den Logos, entdeckt zu haben. Wir hören das Johannesevangelium mit seinem Anfang wie dahinter mit. Die Hebräer erlebten das Handelsgeschehen in ihrer Umwelt eher passiv und änderten diese Einstellung notgedrungen erst aufgrund wiederkehrender Exilserfahrungen. Erst im Mittelalter, als sie missbraucht wurden für die Könige als Geldverleiher, kriegten sie eigentlich den Ruf, den wir heute auch mit dem Antisemitismus verbinden, Kaufleute zu sein, die immer nur hinter dem Geld her sind. Im Gegenteil, sie konnten die Babylonier weder besiegen, noch die Ägypter überflügeln. Ihnen blieb nur der Weg der Unterordnung, der Subversion, das Unterlaufen der übermächtigen gegnerischen Kulturen. Zwar dienten Daniel und Josef in beiden Reichen an hervorragender Stelle, aber von der Zeit in Ägypten blieb das Nachbild der Knechtschaft im Gedächtnis und von den aus den Deportationen entstandenen babylonischen Kolonien sprachen die Juden nach dem Exil eher defensiv als von der Diaspora, der Zerstreuung. In Israel sollte die Absonderung als Akt der Heiligung, anders als in Griechenland, historisch und strukturell am Anfang stehen. Das machte auch eine wiederkehrende Rückbesinnung auf die eigenen Ursprünge nötig. Und der Anfang, die Geburt des Volkes, war am Sinai. Am Anfang stand die Abkehr von Tiersymbolen und Gestirnen. Gott gebot sie nicht anzubeten und weder der ägyptischen noch der babylonischen Vorstellung des Zusammenhangs von himmlischem und irdischem zu folgen. Das wird auf der ersten Tafel, also den ersten vier von 10 Geboten des Dekalogs, deutlich festgestellt. Und das ist auch das Thema der Rede von Mose im Kapitel 4. Das Erwählungsbewusstsein der Hebräer fand seinen augenfälligsten Ausdruck in einem Kanon heiliger, abgesonderter Schriften. Die Hervorbringung eines schriftlichen Kanons war eine Erfindung der Hebräer und sie war einzigartig. Im Deuteronomium können wir nicht nur den Akt der Schließung eines Textkorpus beobachten, es heißt dort, und wenn ihr wollt, schlagt noch mal mit mir auf, Deuteronomium 4, Vers 2. Ihr sollt nichts dazu tun zu dem, was ich euch gebiete, und sollt auch nichts davon tun, auf dass ihr bewahrt die Gebote des Herrn, eures Gottes, die ich euch gebiete. Diese Technik der Stillstellung des Traditionsflusses wurde auch deshalb geboten, weil Gott wusste, dass wir immer wieder an das einmal Gegebene, die göttlichen Gebote, erinnert werden müssen. Wir weichen ja gerne ab, wir tun etwas dazu, wir reduzieren etwas. Wir haben mit Hannah versucht, die 10 Gebote hier auswendig nochmal herzusagen. Das ist gar nicht so einfach. Mose bettete die Wiederholung der Gebote des Dekalog in eine Rede, die das Hören und das Sehen der Gottesattribute scharf kontrastierte. 10 Verse weiter, also im Deuteronomium Kapitel 4, Vers 12, heißt es: Und der Herr redete mit euch mitten aus dem Feuer. Seine Worte hörtet ihr, aber ihr saht keine Gestalt. Nur eine Stimme war da. Ich stelle mir vor, der Embryo im Fruchtwasser hört seine Mutter, hört seinen Vater. 3-mal erwähnt der Text den ungewöhnlichen Kontrast einer Stimme ohne sichtbarer Gestalt. Vers 12, Vers 15, Vers 33. In einer Rede 3-mal. Erst in Jesus Christus hat sich Gott selbst ein Antlitz und eine Gestalt gegeben. Man muss sich mal diese Geduld vorstellen, die es braucht, bis Gott seine Herrlichkeit Mose zeigte. Das schien so, als ob es sofort war, aber es war doch nur seine Rückseite. Und in Jesus gibt er sein Angesicht preis und gibt auch eine Gestalt. Er hat nur wenig verzögert. Die Rede im Deuteronomium Kapitel 4 bleibt ein spannender Kontrast zur Offenbarung des Neuen Testaments, wer Jesus war. Lest sie daraufhin noch einmal ganz im Zusammenhang, wenn ihr heute Nachmittag Zeit habt. Das Wirklichkeitsverständnis der mosaischen Ermahnung zum Gehorsam gegenüber dem Gesetz erfährt im 5. Buch Mose, Kapitel 4, Verse 4 und 5, seinen frühen Höhepunkt in der berühmten Formel des Schema Israel. Und ich frage nochmal, ob ihr diese Projektion geben könnt. Schema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Oder wie es hier heißt, höre Israel, der Ewige, unser Gott, der Ewige ist eins. Es ist die Grundformel des Monotheismus. Und die mosaische Unterscheidung von anderen Göttern hat immer wieder zu Diskussionen herausgefordert. Wie disruptiv, wie gewalttätig war dieser Auftakt eigentlich? Der Berg brannte und die Aufforderung, hieß: Höre, der Ewige, unser Gott, der Ewige ist eins. Es gibt keinen Gott außer mir. Das Schema beginnt mit den denkwürdigen Worten: Höre, Israel. Das Deuteronomium wiederholt diese Formel noch 5-mal, wenn es um die Gebote und Rechte des Herrn geht, die Einnahme des Landes oder unser Herz, unser schwaches, ängstiges Herz, geängstetes Herz im Angesicht der Feinde. Sie sollten den Jordan überqueren. Insgesamt, nächste Folie, wird in der Bibel 1295 Mal vom Hören gesprochen und 1875 Mal vom Sehen. Noch deutlicher ist der Unterschied in der Tora und in den Evangelien. Mehr als doppelt so viele Texte sprechen vom Hören, vom Sehen als vom Hören. Auch hier ist der Gesichtssinn wieder überwärtig. Gott weiß um unsere Sinne, aber trifft das auch auf die Erfahrung Gottes selbst zu? Der pietistische Theologe Klaus Bockmühl stellte fest: Die ganze Bibel ist ein Bericht über das Reden Gottes. Und der evangelikale Kulturphilosoph Francis Schaeffer fügt für unsere Tage hinzu: Gott ist da und er ist kein stummer, ferner Gott. Diese Rede, dieser Satz bildet eine Trilogie, und am Ende seiner berühmten Trilogie von 3 Büchern, Gott ist da, er ist kein stummer, er ist kein ferner Gott, er spricht, er redet und schweigt nicht. Am Ende seiner berühmten Trilogie schreibt Schaeffer: Je mehr ein Mensch die biblische Lehre für den inneren und äußeren Menschen annimmt, desto größer wird die Integration des inneren und des äußeren Menschen, denn der innere und der äußere Mensch steht, was sein Wertesystem und seine Erkenntnis anbelangt, einheitlich unter denselben Normen. Und jetzt kommt wieder der Text von Paulus im 2. Korinther, den wir am Anfang gelesen haben, gehört haben, wieder zum Tragen. Nur ein Beispiel. Das letzte der 10 Gebote beginnt mit den Worten: Du sollst nicht begehren. Er spricht direkt den inneren Menschen an. Unsere Angst, zu kurz zu kommen, unser Neid, der aus Vergleichen kommt. Wir müssten jetzt auch über die längsten 50 Zentimeter in der Welt nachdenken oder sprechen. Habe ich die Gebote nur vor Augen oder schon im Herzen? Oder mit Petkohl zu reden: Der größte Feind der Liebe ist nicht der Hass, sondern die Angst der Menschen. Jesus wusste darum. Er wusste um die Angst vor dem Tod. Er wusste um die Angst vor dem Scheitern. Er wusste um die Angst vor dem selbstständigen Denken in einer Zeit der Meinungen, verstärkt durch die öffentlichen und die sozialen Medien, mit unserem begrenzten Wissen und mit unserer begrenzten Kapazität, standhaft bleiben zu können, bestehen zu können. Was wird mir hier vorgetragen? Kenne ich noch gar nicht, weiß ich, kann ich gar nicht überprüfen. Wie soll ich mich dazu stellen? Lauter Meinung. In der Corona-Krise war immer wieder von der Inzidenz die Rede, der relativen Häufigkeit eines Vorfalls oder eines Ereignisses. Wir brauchten diese und andere Zahlen, um uns ein Bild von der Unmittelbarkeit der Ansteckungsgefahr machen zu können. Aber Francis Schaeffer erwartete bereits 1972 schon einen Einbruch des Vertrauens, den wir dieser Tage öffentlich und massenhaft beobachten können. Er schrieb: Ich glaube, dass die Naturwissenschaft sterben wird. Ja, schon im Sterben liegt. Sie wird meiner Meinung nach auf 2 Degenerationsformen reduziert werden. auf bloße Technologie und irgendeine Form soziologischer Manipulation. Der allgemeine Glaube an das naturalistische Weltbild, das glaubte, ohne Gott auszukommen, wankt. Das können wir allerorten sehen. Die Verwirrung in den öffentlichen Medien, in den Köpfen der Leute, wie sie mit welcher Zahl umgehen müssen, spricht Bände. Aber die Erlösung naht deshalb nicht zwangsläufig. Wir haben den Jordan noch nicht überschritten. Wir haben das Land noch nicht eingenommen. Der Heilige Geist tut sein Werk nicht ohne unser Zutun. Der Spätregen kommt nicht beiläufig und von alleine. Er braucht, oder es braucht, unser Zeugnis und unsere Bereitschaft dazu, dass er in uns wirkt und anderen von der frohen Botschaft Mitteilung macht. Wir sagen, wir haben einen Spiegel im Wort. Ja, wir sehen die Fehler der anderen, aber was hören wir, wenn wir unsere eigenen Fehler von anderen vorgeworfen bekommen bzw. gespiegelt? Hans-Ulrich Benzinger sagt, Ideologen und Sektierer haben keine Ohren. Habt ihr noch Ohren? Wisst ihr, was in der Offenbarung mehrfach steht? Wer Ohren hat zu hören? Jesus sichert uns zu, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und was sagt er uns darüber hinaus? Zum Beispiel Sätze wie, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Oder beim Richten sollt ihr die Person nicht ansehen, sondern sollt den Kleinen hören wie den Großen. Ja, Gott liebt Kontraste, nicht nur den zwischen Hören und Sehen. Er liebte uns schon, als wir noch seine Feinde waren. Und er bevorzugt das Hören als den ersten und differenziertesten Sinn. Der Knecht Gottes hört jeden Morgen neu. Jesaja bezeugte von ihm, dem Ebed Yahweh, Messias, Jesus. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zur rechten Zeit zu reden. Alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. In den Gottesknechtliedern, die wir dieses Jahr schon studiert haben, im Kapitel 50, die Verse 4 und 5. Auch Salomo betete zu Gott mit den Worten, so wollest du deinem Knecht ein gehorsames, ein hörendes Herz geben. Denn er wusste, dass wer nach Vernunft ruft und seine Stimme nach Einsicht erhebt, der wird die Furcht des Herrn verstehen und Erkenntnis Gottes finden. Das versprechen uns die Sprüche. Ich halte mich an das Motto eines Blinden, der erst kürzlich noch Werbung für die Hörbibliothek bei Hope Media machte, hier auf dem Podium, auf der Leinwand. Manche verlieren die Hoffnung durch das, was sie sehen. Ich finde Hoffnung durch das, was ich höre. Hören wir jeden Morgen neu? Paulus wusste, dass wir im Glauben wandeln und nicht im Schauen. So sagt er das im 2. Korinther Kapitel 5. Und er wusste, dass der Glaube aus dem Hören der Predigt des Wortes Christi kommt, sagt er im Römerbrief Kapitel 10. Paulus verglich die Erkenntnis des Glaubenden mit einem dunklen Spiegel und am Ende wünschte auch er, vom Glauben zum Schauen zu kommen. Schaut nur in den 1. Korinther Kapitel 13, wie das Hohelied endet. Wünscht ihr euch das nicht? Petrus fasste die Erwartung der Wiederkunft Christi in die Worte: Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Amen.